Hallöchen.
Hello.
Wie geht's? Was geht ab?
Läuft. Ich bin urlaubsreif und habe bald Urlaub. Ganz viel Sonne, wenig Bewegung.
Ich dachte, du sagst jetzt wenig Regen.
Ja, das auch. Wenig Regen und wenig Bewegung und ganz viel Lesen und Entspannen und ja, so stelle ich mir das vor.
Das wird wahrscheinlich auch so ablaufen. Sag mal, ihr fliegt ja nach Südkroatien, ne? Wie lange fliegt man da von NRW aus hin, habe ich mich gefragt.
Ja, genau so lang.
Mhm. Ah ja, mhm. Okay, alles klar. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Supi.
War ein gutes Gespräch.
Weil es ist ja dort nur ganz schön weit im Süden. Also es ist ja von München auch 10 Stunden Autofahrt. Also es ist ja echt jetzt nicht gerade ums Eck, ne?
Ja, ich wollte ja, dass du kommst in unsere Residenz, ja. So wie letztes Jahr. Das war so schön, Niet. In deinem Single-Dasein im Moment.
Ja, aber letztes Mal war es halt auch 6 Stunden von München entfernt. Jetzt sind es halt irgendwie 10 oder 11. Das ist halt schon nochmal ein Unterschied.
Da musst du länger bleiben. Ich verstehe das Problem nicht.
Ja. Boah, 10 Stunden alleine fahren finde ich schon heftig. Übrigens, Leute, ich bin nicht Single. Ich habe mich nicht getrennt. Ich habe mich auch nicht geschieden. Aber mein Mann ist über den Sommer über längere Zeit weg. Deswegen sage ich, ich habe einen Single-Girl-Summer. So. Nicht, dass jetzt hier irgendwelche Gerüchte in die Welt gesetzt werden.
Ja, das stimmt. Gut, dass du es erklärst. Ja, sehr gut. Aber Single Girl Summer ohne deine große Schwester, ich meine, wie gut kann dieser Summer sein?
Ja, sorry, wenn du halt einfach 3 Wochen im Urlaub bist, wenn mein Summer stattfindet, dann bleibt ja nicht mehr viel übrig. Also.
Mann. Ja, ich weiß. Ich will nur sagen, tja. I miss you.
I miss you. Da gibt es doch dieses Oldschool R&B-Lied. Mhm. Oh mein Gott, ja! Nach dem Tod von Dings, von dieser Alicia, oder wie hieß die? Mhm. Diese Sängerin, die doch beim Flugzeugabsturz und dem. Wie heißen die nochmal? Alicia? Nee, Alaya, genau.
Alaya, hallo? Eine Ikone. Das war früher, habe ich doch immer voll gefühlt. Das war noch die Musik, die ich gehört habe.
Ja, ich weiß. Das war genau ja, das meins. Aber das war auch Anfang 2000er R&B. Das war auch einfach, das war einfach ein Vibe.
Oh, ich fühle diesen Vibe immer noch. Ja.
I miss you.
Ich verstehe halt nie, warum man 90er-Party macht. Die 90er waren gar nicht so geil wie die 2000er. Ich will 2000er-Partys. Und dann bei den 90ern denke ich immer, weil ich ja eigentlich ne, 90er groß geworden bin, denke ich immer so, ah ja, voll geil. Und dann so, ey, nee, das ist eigentlich nicht meine Musik. Eigentlich muss ich in die 2000er.
Es gibt auch manchmal 2000er-Partys. Aber bei den 90er-Partys ist halt so dieser 90er-Techno und so. Ne? 90er Techno, ja, und ätzend. Hier ist Spice Girls und das ist das ja dann so. Und Backstreet Boys. Es wird ja auch alles ein bisschen vermischt, finde ich.
Ich bin eher so East Coast, West Coast. Das war meine Zeit.
Ja, und du meinst auch hier dieses hier Nelly und
genau.
Mabu.
Genau. And I need you. Nelly, I love you. I do. Okay, ich bin gut im guten Vibe. Okay, das war ein guter Einstieg.
Ich habe letztens eine Werbung gesehen für ein Oldschool R&B Hip Hop Festival. Das wäre was für dich.
Auf jeden Fall, das habe ich auch gesehen, aber es ist leider zu weit weg. Ich habe so gefühlt, das ist ein wirklich und ich das wäre das einzige Festival, was ich von vorne bis hinten durchfühlen, hypen würde, ich wäre die ganze Zeit Trupp. Ich wäre die ganze Zeit auf irgendwelchen Areas und würde die ganze Zeit durchtanzen. Früher in der Diskothek.
Hast du gerade gesagt, du wärst die ganze Zeit drauf?
Ja, auf Adrenalin. Ich würde die ganze Zeit so rumhopsen.
Ja, Sarah, da muss man aufpassen. Hör mal, heutzutage drauf sein, ne? Du weißt ja, was das bedeutet, hör mal. Das ist nämlich heutzutage auf dem Festival hier beim Techno-Kram, wo sich die Leute die ganze Zeit so angucken.
Ja, das stimmt.
Nee, ich hab nix genommen. Nee, ja, ich bin einfach nur richtig gut drauf.
Das stimmt. Aber das braucht man bei R&B gar nicht. Das ist ja eben der Punkt. Weißt du, das macht deinen Körper und dann fühlst
Sarah,
du
wenn du auf einem R&B-Festival bist, dann läufst du wieder den ganzen Tag mit so eingeknickten Knien. Weißt du, du läufst nicht normal, sondern du läufst... Sarah auch früher im Club immer, weil sie die Musik so gefühlt hat, sie konnte dann nicht, wenn sie aufgehört hat zu tanzen, dann normal zur Bar gehen, sondern sie ist dann so halb tanzend zur Bar gegangen. Das heißt, ihr müsst euch das so vorstellen, sie ist gegangen und dann so beim Schritt so in die Knie gegangen, um zu viben. Ja, und das sah immer sehr, ich sag mal so, ein bisschen verstörend aus, weil sie gar nicht mehr normal gehen konnte.
Ich war nur in der Hocke. Meine Beine waren aus Stahl und dann richtig hohe. Ich sah aus, wie man sich das wirklich bei Instagram vorstellt. Mit diesen Hosen und ich war nur nicht so stark geschminkt, weil das ging ja nicht. Aber ansonsten mit richtig hohen Schuhen, die taten weh bis zum geht nicht immer. Aber mein Swag war immer schön runter, runter, runter. Und vor allen Dingen bei den Pussycat Dolls. Pussycat Dolls. Doncha! Immer. Und wenn ich heute
aber
versuche...
Aber Don't You, das war doch später, oder? Don't You, das war doch
ja,
später.
Ja, ein bisschen später habe ich auch alles gefühlt, alles mitgenommen.
Don't You, mich gefühlt. Das war ja schon, da habe ich ja schon zugetanzt. Mit so 11. Don't You, wish you like me. Ich habe keine Brüste, aber ist mir egal.
Ist mir egal. Ich mache das trotzdem mit dem schiefen Pony, den meine Schwester mir geschnitten hat.
Weißt du, wozu du getanzt hast? Zu Dirty.
Ja, und wie? Ja, Leute, so. Und wo habe ich meinen Mann kennengelernt? Nicht auf der Tanzfläche. Vielleicht sagt das auch etwas aus.
Das sagt auch was aus, ja.
Das war im Schlagerraum. Mein Gott, das waren Zeiten. Ja. Wenn ich heute versuche, auch nur ansatzweise so zu tanzen hierbei, es gibt so Muddy-Partys, wo dann auch so Musik kommt. Und dann versuche ich nochmal in die Hocke zu gehen. Einmal, Leute, 20 Sekunden und ich reite ja. Also das heißt, meine Beinmuskulatur ist jetzt nicht so ganz wabbelig und ich bin ja viel in Bewegung. Aber das, Leute, das ist...
Die Knie machen das nicht mehr mit, hör mal.
Nee, die Oberschenkelmuskulatur. Es geht nicht. Ich versuche dann runterzukommen. Hör mal, ich war so weit unten, dass ich mit dem Oberkörper wieder von alleine... Ich konnte das. Es war ein Move, den konnte ich mit hohen Schuhen. Und jetzt komme ich noch nicht mal... Den Klositz kriege ich noch nicht mal hin. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Auf jeden Fall, auf dieses Festival, Mimi, werde ich gehen. Irgendwann. Ich werde es so fühlen.
Ja, gut. Ich kann ja mal gucken, wo war das denn? Ich check das nochmal ab. Vielleicht können wir ja irgendwann. Und das Gute ist, da sind ja auch eh nur Ü30 Leute. Das ist dann auch immer sehr gut. Dann sind also die anderen sind alle schon mal aussortiert. Das ist schon mal gut. Ja, Leute, ich hoffe, dass ihr jetzt ein bisschen relaten konntet. Wenn ihr gar nicht relaten konntet, dann tut mir das sehr leid. Aber ich glaube, es gibt wirklich total viele, die diesen Anfang 2000er-Vibe einfach noch so fühlen. Beziehungsweise sich sehr gut zurückerinnern konnten, wie es war, mit krassen Hüfthosen und hochtopierten Haaren feiern zu gehen. Und mit einer Klatsch. Oder das war zumindest meine Zeit, 2010, 12, 13, das war wild. Ich habe gestern nochmal Fotos gesehen, wie ich früher in den Club gegangen bin, mit den höchsten High Heels aller Zeiten. Also das ist ja heute wirklich undenkbar, ne? Aber it was a vibe. Naja, jedenfalls, hallo and welcome back nach diesem kurzen Exkurs zu einem Podcast, der sich eigentlich mit Mental Health beschäftigt und nicht mit 2000er Musik. Wir könnten aber auch einen 2000er Musik Podcast machen, das wäre auch gut. Da würden wir einfach die ganze Zeit nur viben, das wäre auch nicht schlecht. Jedenfalls, ich hoffe, ihr habt den Sommer schon ein bisschen genossen und konntet schon ein bisschen baden und planschen. Ich habe ja schon mal hier den Münchner Spot Flaucher empfohlen. Da war ich übrigens am Wochenende wieder. Nevertheless, hallo und herzlich willkommen. Heute ist Teil 2 von unserer kleinen Fehldiagnosenreihe. Letzte Woche haben wir ja schon Teil 1 veröffentlicht und über ganz viele Dinge schon gesprochen. Wir haben ja auch ganz viel schon über ADHS gesprochen. Und heute geht es vor allem um häufige Fehldiagnosen und um die Folgen. Also was Fehldiagnosen für Auswirkungen haben könnten. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit den häufigen Fehldiagnosen, also welche dir auch vor allem in deinem Arbeitsalltag begegnet sind. Wie gesagt, ADHS haben wir schon sehr, sehr intensiv bei der letzten Folge besprochen, haben ja auch da schon eine eigene Folge drüber. Vielleicht noch mal kurz umrissen, worum geht es bei ADHS und was für Fehldiagnosen gibt es da häufig?
Also das Problem ist, dass es bei ADHS häufig um die Symptome geht und dass durch die Symptome dann quasi in die Rückkopplung Rückkopplung zu ADHS geführt wird. Und da ist es Unruhe, Impulsivität und Ablenkbarkeit. Und das sind halt, wie wir schon häufig erwähnt haben, häufige Verwechslungsmöglichkeiten mit ganz vielen verschiedenen anderen Diagnosen. Und das ist tatsächlich auch die häufigste Fehldiagnose, die mir im Alltag begegnet. Gleich bei Folgen werde ich da, glaube ich, nochmal mehr drauf eingehen, weil allein letzte Woche oder in den letzten 2 Wochen ich schon wieder so viele Sachen erlebt habe, die mich echt teilweise verzweifeln lassen.
Mm.
Das Ding ist halt einfach, dass die Diagnostik multimodal erfolgen sollte. Und das tut sie halt häufig aus meiner Erfahrung nicht. Also die Schule, die Eltern, das Verhalten, die Entwicklung und auch sozialpädagogische Familienhilfen sollten damit einbezogen werden. Und ja, häufig ist das nicht so. Also maximalen Fragebogen dann noch zur Schule und die Eltern, aber dann werden die Elterngespräche da nur einmal geführt oder das Kind wird dann nur einmal noch gesehen. Also irgendwie empfinde ich das für solche hardcore gesicherten Diagnosen häufig als zu wenig. Vor allen Dingen, wenn die Möglichkeit haben, eine Familienhilfe dazu zu befragen, wie die Dynamik in der Familie sieht. Habe ich jetzt letzte Woche nochmal gehabt, habe ich da angerufen bei einer Praxis und habe gesagt, hallo, wollen Sie nicht mal hören, was ich dazu sage? Nee, die Diagnose steht schon. Okay. Aber vielleicht hätte ich ein paar interessante Sachen für Sie, die Sie für sich verwerten können. Ich sag ja noch nicht mal irgendwie, dass ich eine andere Diagnose sehe oder so, aber einfach Inputs aus der Familiendynamik, die ich anders verwerten kann, weil bei mir laufen ja auch häufig Sachen zusammen. Ich rede mit der Schule, ich bin in der Familie, ich rede mit anderen im Ergotherapie, Logopädie, also ich rede ja mit allen, wenn das da schon ist.
Ja, ja.
So, Kindergärten, häufig habe ich auch den, also wenn der gerade in die Schule kommt, der Junge, dann reden die dann nur mit der Schule. Was aber ja interessant ist, ist eigentlich die Jahre in der Kita. Da redet dann kein Schwein mehr mit. Das ist einfach nur wichtig, glaube ich, nochmal zu erwähnen, dass das gerade bei ADHS einfach so ein Punkt ist. Bei der Autismus-Spektrum-Störung ist häufig eine Verwechslungsgefahr mit einer sozialen Phobie oder selektivem Mutismus. Selektiver Mutismus ist die biologische Möglichkeit zu sprechen, also die sind körperlich in der Lage zu sprechen, tun es aber aus irgendeinem Grund nicht.
Mhm.
Oder entweder gar nicht oder nur mit bestimmten Personen wie ein Elternteil oder beiden Elternteilen. Aufgrund von irgendeinem Schock, aufgrund von irgendeinem Trauma, aufgrund von irgendeiner Diagnose, aufgrund. Aber das ist so, hatte ich in den letzten 13 Jahren, 14 Jahren vielleicht 3-4 Mal. Ist nicht so häufig. Und für mich Quasselstrippe wahnsinnig schwer auszuhalten, wenn dann irgendjemand dich anschweigt und mit großen, wunderschönen Augen anguckt. Ja, irgendwann geht das aber tatsächlich. Also wenn eine Beziehung da ist, dann fangen die dann schon an, mit mir zu reden.
Und das tritt halt auch isoliert von Autismus auf. Und das ist ja auch häufig, das ist ja auch bei ADHS das Problem, dass quasi die Symptome matchen. Also die Symptome sind irgendwie ähnlich oder die gleichen. Und dann wird halt direkt die große Diagnose dahinter gepackt, ADHS oder Autismus. Obwohl es halt auch Symptome gibt, die für sich alleine stehen, die mit was ganz anderem zu tun haben, die gar nichts mit Autismus oder gar nichts mit ADHS zu tun haben, aber das wird dann halt häufig, weil das eben auch eins der Hauptsymptome von Autismus oder von ADHS ist, wird dann gleich gesagt, ah ja, der hat selektiven Mutismus, dann hat der wahrscheinlich auch Autismus, so ist der wahrscheinlich autistisch. Das ist ja das, was du meinst, ne? Also quasi, dass die Symptome ähnlich sind von verschiedenen Diagnosen und dass man dann halt auf die häufigste geht oder auf die, wo halt eben der Arzt am häufigsten Fälle hat, ne? Über die Ursachen haben wir ja letztes Mal auch schon gesprochen.
So rum oder aber auch andersrum. Also ich habe auch schon vor allen Dingen Mädchen kennengelernt, die hatten dann nur in Anführungszeichen die Diagnose selektiven Mutismus, hatten aber eigentlich eine Autismusstörung.
Hm.
Also es geht in beide Richtungen, es geht immer in beide Richtungen. Ein extrem schüchternes Temperament oder depressive Zustände, ne, können dann entweder in die richtige oder in die falsche Richtung gedeutet werden bei Autismus. Und was bei Autismus einfach aus meiner Erfahrung wahnsinnig schwierig heutzutage immer noch ist, ist halt die Diagnose bei Mädchen. Und dadurch, dass sie halt so ein gutes Masking haben, also sich sehr gut in Situationen einfach zurechtfinden, besser als viele Jungs, weil sie einfach sozial anders geprägt sind, fällt Autismus häufig nicht so auf und bleibt lange unentdeckt oder wird halt fälschlich als irgendeine Anpassungsstörung oder so interpretiert. Meiner Erfahrung nach gibt es auch nicht viele Diagnostikstellen, die das wirklich so zuverlässig gut diagnostizieren können. Also ich gehe da gerne immer zu ein, zwei spezifischen, die sich einfach dann auf Autismus wirklich spezialisiert haben, auch bei Mädchen. Dafür muss man halt dann ein bisschen weiterfahren. Aber es ist auch klar, ich finde das logisch, ich kann mich ja nicht auf alles irgendwie spezialisieren. Und das, die Gefahr ist halt, wenn dann einmal eine falsche Diagnose da steht, dann steht sie da. Also die Differentialdiagnostik sollte halt Bindungsmuster, Mimik und Empathieentwicklung mit einbeziehen, auch bei Mädchen. Und dann halt die Frage, zeigen die sich empathisch in verschiedenen Situationen, weil sie es so gelernt haben oder weil sie es so fühlen? Und das ist wahnsinnig komplex. Ich könnte das auch nicht. Dann gibt es noch häufig Fehldiagnosen bei Depressionen im Kindesalter. Also Symptome sind halt oft anders bei Erwachsenen. Ne? Es geht eher um Reizbarkeit und körperliche Beschwerden bei Kindern und nicht über diese klassischen Depressionssymptome, die wir halt so ansonsten von Erwachsenen kennen. Und häufige Fehldiagnosen sind so, naja, ist ja nur ein Erziehungsproblem oder ist nur Trotz oder der braucht mal was ganz anderes. Oder der hat eine soziale Phobie, weil ständig Rückzug vorliegt. Oder Schulverweigerung wird dann als primäres Problem gesehen, statt als sekundäre Folge. Das erlebe ich ganz häufig. Dann wird dann rumgedoktert, warum dieses Kind nicht in die Schule geht. Und wir müssen ja alle funktionieren. Also werde ich als SBFH dazu beauftragt, dass das Kind wieder in die Schule geht. Das sind mittlerweile Zielsetzungen, die ich nicht annehme. Als sekundäre Sache kann man das sich anschauen, aber wenn ein Teenager nicht in die Schule geht, was soll ich denn machen?
Ja.
Also ich war tatsächlich am Anfang meines Berufslebens, einmal habe ich das gemacht, weil ich wirklich so dämlich, aber ich habe ja auch viele Fehler gemacht. Ich muss ja irgendwie immer alle Fehler einmal machen, dann weiß ich, dass ich den nicht mehr machen muss.
Geht, glaube ich, vielen
so. Da habe ich tatsächlich mich dazu bereitschlagen lassen, ein Teenager-Mädchen morgens früh zur Schule zu fahren. Und ich war mit meiner ersten Tochter schwanger. Und dann habe ich mich morgens früh aus dem Bett gequält. Um 7:30 stand ich dann bei der Jugendlichen vor der Tür, die natürlich Theater gemacht hat und nicht zur Schule gehen wollte. Das war der größte Abfuck ever. Das habe ich nie wieder gemacht, weil ich kam überhaupt nicht mit der in Beziehung, weil ich natürlich eher gucken musste und Druck und Zwang ausüben musste. Ich war selber super abgefuckt, hatte schon gar keinen Bock mehr. Und es hat einfach nichts gebracht, nichts, nada, niente. Die ist von 10 Mal vielleicht 3 Mal mit mir in die Schule gegangen. Und da habe ich mich halt nur darauf konzentriert, was das Symptom ist. Und da habe ich gedacht, nee, das kann es doch nicht sein. So, die Hilfe war dann relativ schnell zerratzt, weil sie fand mich natürlich sehr kacke, kann ich verstehen. Ich hätte mich selber auch kacke gefunden. Und dann habe ich gedacht, nee, das machst du nie wieder. So, und das habe ich auch nie mehr gemacht. Also wenn ich so einen Auftrag bekomme, dann biete ich an, wir können gerne mal schauen, was die Gründe dafür sein können und dass wir das irgendwie anders hinbekommen. Es heißt ja immer, ein Kind muss in die Schule gehen, ein Kind muss in die Schule gehen. Ja, wir haben eine Schulpflicht. Aber ich finde das in Deutschland wirklich, da können wir mal eine eigene Folge zu machen, echt schwierig. Auf der einen Seite heißt es, wir haben eine Schulpflicht und die Eltern werden dazu genötigt, die Kinder in die Schule zu schleppen. Ja. Weißt du, einen 16-jährigen, 2 Meter großen, 150 Kilo Kerl, versucht den mal gegen deinen Willen in die Schule zu schleppen. Und dann sind die Eltern diejenigen, die dann in die Verantwortung gezogen werden. Und auf der anderen Seite sind es aber auch nicht die Schulen, die da irgendwelche Maßnahmen ergreifen. Wenn ich dann sage, na gut, der ist 14, der geht nicht in die Schule, der ist wirklich nur siedend faul, ich habe alles andere ausgeschlossen, der hat einfach keinen Bock und hat gelernt, dass er nur nach dem Lustprinzip leben darf. Was halten Sie denn davon, dem eine Geldstrafe zu machen? Oder was ist denn mit der Polizei, dass die den mal zur Schule bringt? Ne, machen die dann nicht mehr, ne? Ja, ich rieche mich wieder nob. Aber das ist so, man muss dann halt schauen. Also Schulverweigerung ist nicht das primäre Problem. Nicht. Häufig nicht. Es gibt immer einen Grund dafür. Und man sollte halt wirklich auch da immer schauen, wie ist der Familienkontext, wie ist die Beziehungsqualität, welche Verlusterlebnisse gibt es, wo gibt es Ängste, um da wirklich zu schauen, ist es eine kindliche Depression oder ist es wirklich nur Trotz?
Und auch da ist es ja wahrscheinlich wieder wichtig, auch mit den Schulen zu sprechen. Also wenn er jetzt nicht in die Schule gehen will, dass man dann mal mit den Lehrern spricht, ja, wenn er denn in der Schule ist, wie verhält er sich denn dann? Hat er hier Anschluss, hat er keinen Anschluss? So, was ist denn da los?
Absolut, genau. Und häufig werden halt auch Bindungsproblematiken falsch interpretiert. Also das ist halt, wenn man so ein gefährliches Halbwissen hat, ne? Es gibt zum Beispiel einen Fall, da war ein Junge, der hat kaum in der Schule gesprochen, in der weiterführenden Schule, ne? Meidet Gruppenarbeiten, zieht sich zurück, war eh sehr so ein Einsiedlerkrebs und war komplett, also schüchtern, den konnte man nicht einfach so integrieren. Und die Schulsozialarbeiterin äußerte den Verdacht des der Autismus-Spektrum-Störung. Ist ja erstmal nicht falsch. Sie äußert den Verdacht, schickt die Eltern zur Testung. So, die Kinderpsychiater bestätigen diesen Verdacht nach einem kurzen Gespräch. Also es gibt ein kurzes Gespräch, es gibt Fragebögen, die auf Symptomatiken auslaufen. Bei Autismus ist es häufig wichtig zu wissen, wie so die frühkindliche Entwicklung war. Kann manchmal gut sein, kann manchmal aber auch kacke sein, weil viele Eltern das gar nicht mehr so abgespeichert haben. Wann ist der gelaufen? War der schon immer so ein Einsiedlerkrebs? Und. Der hat dann für die Schule eine Schulbegleitung bekommen. Und da ist es auch oft so, dass Schulbegleitungen ja nicht immer Fachpersonal sind. Also es sind dann häufig auch Menschen, die überhaupt nichts damit zu tun haben, waren früher Bäcker, haben eine Umschulung gemacht und sind jetzt Schulbegleiter oder so. Oder auch.
Was sind denn Schulbegleiter?
Die begleiten Kinder mit Diagnosen in die Schule, die in der Schule offensichtlich Probleme haben, dem Normalen zu folgen. Das sind manchmal ADHS-Kinder, manchmal Autismus-Kinder, so. Und der Lehrer oder die Lehrerin können sich ja dann nicht immer nur auf ein Kind konzentrieren, die haben ja dann da 30 sitzen. Und können da nicht 10-mal sagen, Fritzchen, kannst du mal bitte das Mäppchen rausholen? Fritzchen, wir sind jetzt auf Seite 50. Fritzchen, Mäppchen, Mäppchen, Fritzchen, konzentrier dich. Das geht natürlich nicht. Und dann werden häufig SchulbegleiterInnen installiert, die diese Funktion dann übernehmen. In diesem Fall war es auch eine Schulbegleitung, die installiert worden ist. Die hat aber mitbekommen, und das war Gott sei Dank eine sehr fitte, dass der Junge sehr wohl Nähe sucht, aber nur bei Personen, zu denen er Vertrauen aufgebaut hat. Dass er sehr wohl in Kontakt gehen kann, aber halt auch nur bei Personen, die er schon lange kennt. Und im Rahmen von einer Familienhilfe zeigt sich dann, dass er in der frühen Kindheit viele Wechsel von Bezugspersonen erlebt hat. Und darunter zwei Fremdunterbringungen zum Beispiel, aber familienintern. Ja, war dann halt wohl kein Autismus, war dann wahrscheinlich eher eine Bindungsstörung mit ausgeprägtem Schutzverhalten.
Ah, okay.
Aber wenn man halt so etwas nicht nachfragt, dann kann man das natürlich nicht bekommen.
Das heißt, das hätte der Psychiater, hätte das ja auch gar nicht wissen können, weil das etwas ist, was man nur herausfindet, wenn man sich das System anschaut, wenn man sich die frühe Kindheit anschaut, wenn man mit den Familien spricht und so weiter, oder?
Ja, und wenn man halt die richtigen Fragen stellt. Also wenn man so einen Fragebogen bekommt und danach im Elterngespräch fragt, und wie war Ihr Sohn schon immer auffällig? Wie war denn die frühkindliche Entwicklung? Gibt es noch irgendetwas, was Sie denken, was wichtig wäre? Ja, dann kommt sowas natürlich nicht raus. Also wichtige und richtige Fragestellungen finde ich da auch nochmal wichtig, um halt auch Diagnosen auszuschließen. Ich finde es wichtig zu fragen, wie war es denn, waren die ersten Jahre stabil? Sind Sie oft umgezogen? Wann haben Sie sich von Ihrem Partner, Ihrer Partnerin getrennt? Gab es Trennungen? Das sind ja Fragen, die gestellt werden müssen, auf die Eltern antworten. Die wissen ja nicht, was die richtigen Antworten sind. Das ist ja häufig noch nicht mal so, dass sie was verheimlichen wollen, aber die wissen ja nicht, was relevant ist. Und da kommen wir halt zum Thema Bindungsstörung. Die werden halt sehr häufig aus meiner Erfahrung fehlinterpretiert als Autismus, oppositionelles Verhalten oder affektive Störung. Und zentrale Merkmale sind halt diese ambivalente Nähe-Distanz-Regulation und unsicheres Verhalten in Beziehungssituationen. Und das kann natürlich alles sein. Das wissen wir ja mittlerweile. Häufig fehlt mir so diese Beobachtung im Kontext. Also es werden halt häufig dann nur diese Symptomabfrage und diese Fragebögen gemacht. Und ich weiß, dass Da haben wir ja auch in der ersten Folge schon ganz viel drüber gesprochen, dass da Druck ist und keine Zeit und so. Aber ich habe einen Jungen versucht, in einer Gruppe, in einer psychiatrischen Praxis, in so einer Beobachtungsgruppe reinzubekommen. Das war nicht möglich. Die haben sich den alleine angeguckt. Und das ist so ein Junge, der zeigt im 1-zu-1-Kontakt mit Erwachsenen kaum Auffälligkeiten. Ich vermute auch da eine Autismusstörung. Der hat bisher immer nur das ADHS diagnostiziert bekommen. Der hat jetzt die Schule gewechselt und Gott sei Dank ist die Schule, die ist wirklich sehr fit, mit der arbeite ich sehr gerne zusammen, sieht da auch absolute Probleme im Umgang mit Gleichaltrigen. Es gibt aber nur ihn und seine Mom und seine Großeltern und ansonsten keine Kinder. Der hat nicht wirklich Freunde oder so. Und die unternehmen ganz, ganz viel, aber immer nur mit Erwachsenen. Und mit mir im Einzelkontakt, in meinem Büro, sehe ich null Auffälligkeiten. Gehe ich mit dem raus und sage so, wir gehen jetzt mal ein Eis essen, finde ich es schon schwieriger, weil ich halt nicht seine Nonplusultra 1-zu-1 Bezugsperson ist. Seine Mutter sagt aber auch, da verhält er sich nicht so. Sehe ich ihn mit anderen Gleichaltrigen, ist das sofort auffällig. Sofort. Da sieht man, wie lost der ist, dass der seine Kompensationsmechanismen überhaupt nicht anwenden kann. So, also möchte ich ihn in so eine Gruppe reinpressen. Die machen ein Gespräch mit dem und sagen, ja, nee, der hat keinen Autismus. Dann sage ich, ja, aber woran sehen Sie das denn? Ja, der zeigt ja gar keine Auffälligkeiten im 1-zu-1. Nee, Freunde, weil der das mit Erwachsenen, das kennt der. Der ist sau intelligent, das kennt der. Der weiß, wie der das machen muss. Sehe ich auch nicht so. Aber gucken Sie sich den doch bitte mal in der mit anderen Gleichaltrigen an. Nö. Ja gut, ja, jetzt müssen wir schauen. Jetzt hoffe ich halt, dass wenigstens die Schule mit der Praxis sprechen kann, um da auch nochmal andere Impulse zu geben, weil die sehen den ja nur unter Gleichaltrigen und sehen das Problem einfach auch extrem. Ja, mal schauen. Aber genau das sind halt die Windmühlen, gegen die man dann anläuft.
Frustrierend.
Frustrierend, absolut. Ich brauche Urlaub. Ja.
Voll.
Hochbegabung, Hochsensibilität ist auch ein Punkt, der häufig verwechselt wird. Da gehen wir jetzt aber, glaube ich, auch gar nicht mehr so drauf ein. Da gibt es ja eine eigene Folge, Leute, zu. Haben wir auch ganz viel in der Folge drüber gesprochen.
Hochsensibilität gibt es sogar mehrere Folgen zu.
Genau. Und haben wir auch ganz häufig drüber gesprochen, dass das keine Diagnose ist. Nicht wahr?
Genau.
Aber der Vollständigkeit halber ist für mich wichtig, das auch nochmal in diese Kategorie kurz mit einzubringen, dass das natürlich auch häufig zu Fehldiagnosen führt.
Wir haben ja in der letzten Folge auch schon über die Ursachen gesprochen. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was es denn da für Fehldiagnosen häufig gibt, wo da die Punkte sind, auf die man gucken sollte, was häufig übersehen wird und so weiter. Jetzt wollen wir mal einen Schritt weiter gehen und über die Folgen sprechen. Also was bedeutet es denn, wenn man eine Fehldiagnose als Kind bekommen hat, vielleicht in eine falsche oder halt in eine Therapie gekommen ist, wo einfach das Falsche behandelt wurde, auf das Falsche geguckt wurde. Oder wenn man vielleicht sogar Medikamente bekommen hat, ist ja auch nicht ungewöhnlich, ne? Bei ADHS beispielsweise oder wenn eine Depression diagnostiziert wurde und dann bekommt man Antidepressiva und so weiter. Also was für Folgen gibt es da, wenn man als Kind eine falsche Diagnose bekommen hat?
Also Fehldiagnosen bleiben selten ohne Konsequenzen. Auch wenn sie natürlich nie mit böser Absicht erfolgen, ist es schon so, dass es tief in das Selbstbild des Kindes, des Familiensystems oder auch in der schulischen Laufbahn eingreifen kann. Und die, aus meiner Sicht sind die Effekte häufig absolut unterschätzt. Also gerade wenn es halt nicht zeitnah korrigiert wird, sondern Jahre später. Dann hat man einfach jahrelang die falsche oder gar keine therapeutische Maßnahme genutzt. Und ja, dann ist es irgendwann auch echt schwierig, das Kind noch gut zu fördern. Also Auswirkungen auf das Kind selbst sind zum Beispiel Folgen in der Identitätsentwicklung. Kinder und Jugendliche übernehmen Diagnosen als Teil ihres Selbstbildes. Naja, wenn du ständig hörst, ja, ist ja logisch, du kannst das ja nicht, weil du hast ja ADHS. Oder lass das Kind mal, das hat Autismus, dann, oder das kannst du ja gar nicht können, weil dann ist das irgendwann ein Teil deines Selbst. Wir dürfen nicht vergessen, wie wandelbar Kinder und Jugendliche noch sind. Also es ist wirklich, die sind ja sehr leicht zu beeinflussen, sehr leicht zu manipulieren und das macht schon was mit einem, wenn man einem sagt, ja okay, du hast jetzt die und die Diagnose und deswegen musst du dich so und so verhalten. Ich hatte mal eine 16-Jährige, die leider aus katastrophalen Gründen eine Borderline-Diagnose bekommen hat. Borderline ist ja die, müssen wir auch mal langsam angehen, ich weiß, ist ja eine Persönlichkeitsstörung, die man nicht ohne Grund erst mit Vollendung des 18. Lebensjahr diagnostizieren sollte, weil die hat die Diagnose bekommen und dann hat die sich erst recht so verhalten. Dann hatte sie eine Entschuldigung in Anführungszeichen und eine Begründung für ihr Verhalten und hat richtig die Sau rausgelassen. Und das ist halt echt gefährlich. Und es war echt ein Jahr später, anderthalb Jahre später, wo man sie erst wieder einfangen konnte. Mhm. Übrigens, dieses Kind ist jetzt Mitte 20 und hat kein Borderline. Just saying. War dann doch nur die Pubertät mit ganz vielen verschiedenen Beziehungsabbrüchen in der Pubertät und Drama und so, aber egal. Die Formulierung, also wie ich bin ADHS-Kind oder ich bin halt sozial gestört, zeigen, wie stark sich dieses Etikett dann in diese Selbstdefinition einschreiben kann. Ne? Die sagen dann, ja, ich kann das ja nicht besser, ich bin immer doof, ich bin dumm, ich kann das ja nicht, weil, und ich werde das ja nie können, weil, und Mama sagt auch, ich kann das ja gar nicht können und so weiter und so weiter. Also es ist wirklich manchmal echt, da bricht mir das Herz. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch keine Verantwortungsübernahme, ne? Haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich kann ja nichts dafür, ich bin eben so. Fängt dann ja auch schon bei den Kindern an. Die versuchen dann gar nicht, ihre Emotionen zu regulieren, weil sie haben ja ADHS und dann müssen die das ja gar nicht. Ne, und das ist halt auch nicht nur diese Beeinflussung auf das Selbstwertgefühl, sondern auch auf die Selbstwirksamkeit, die ja für mich eh in diesem Zeitalter der Kinder und Jugendlichen im Fokus steht. Wir haben kaum Kinder und Jugendliche, die positive Selbstwirksamkeit mehr haben, aus meiner Sicht. Also es ist völlig verrückt. Dieses Ich kann etwas an meiner Umwelt verändern, das erlebe ich in meinem Umfeld so selten. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Alle anderen sind schuld oder ich bin eben so oder andere müssen oder keine Ahnung. Also es ist crazy. Vielleicht auch, weil ich in dieser Bubble lebe. Dann ist es so ein Punkt, der kann Entwicklung verhindern. Also wenn eine Diagnose zu früh oder zu eng gestellt wird, wird dem Kind unter Umständen keine Chance mehr gegeben, sich zu entwickeln. Wie zum Beispiel in dem Fall von dem Mädel, was ich eben gesagt habe. Natürlich hat das Individuum dann immer noch selbst eine Verantwortung, aber wir reden hier von Kindern und Jugendlichen. Sie hat ja dann irgendwann auch die Verantwortung übernommen, hat dann nochmal eine Testung gemacht im Erwachsenenalter und siehe da, es kam was ganz anderes daraus. Und was ich häufig erlebe, ist halt so eine Diagnoseschublade, also Lehrkräfte, TherapeutInnen, Eltern verhalten sich entsprechend des Labels, was das Kind bekommen hat. Hinterfragen halt nicht, okay, was könnte mein Kind brauchen oder wie kann ich meinem Kind helfen? Das ist halt eher so dieses selbsterfüllende Prophezeiung-Ding. Ne? Also Kinder verhalten sich zunehmend so, wie es von ihnen erwartet wird, auch wenn die zugrunde liegende Diagnose vielleicht gar nicht zutrifft. Aber sie haben ja dann die Diagnose.
Aber was würdest du sagen, wie sollte man denn dann damit umgehen? Weil es gibt ja auch Fälle, wo es keine Fehldiagnose ist. Und das weiß man ja als Elternteil auch nicht. Ne? Also als Elternteil, wenn du diese Diagnose bekommst für dein Kind, dann musst du ja erstmal davon ausgehen, dass das stimmt. Ne? Und ja, dann geht absolut. Es ja auch häufig darum, dass es eine Erklärung gibt für das Verhalten. Und ich in meinem Laiendenken würde jetzt auch erstmal sagen, naja, vielleicht beruhigt das mein Kind ja auch, wenn ich sowas sage wie, ey, das kannst du noch gar nicht können. Ne? Bei dir ist das eben anders. Ne? Die anderen Kinder sind ein bisschen schneller. Mach dir da nicht so einen Druck. So, das sind ja Mechanismen, mit denen man auch versucht, dem Kind die Diagnose näher zu bringen, dass es dafür ein Gefühl bekommt, dass es sich nicht schlecht fühlt und so weiter. Jetzt klingt es ja aber so ein bisschen so, als wenn diese Sätze es eventuell verschlimmern, obwohl man ja selber gar nicht weiß, dass es eine Fehldiagnose ist. Also was würdest du denn dann empfehlen?
Mimi, das, was du gerade gesagt hast, ist ja gar nicht falsch. Also ich würde auch sagen, das kannst du jetzt noch gar nicht können, aber du kannst es lernen. Und nicht, das kannst du gar nicht können, lass es. Das wirst du nie können können. Können können.
Können können. Aber bei manchen Diagnosen kann man es ja nie können, oder? Oder sollte man dem Kind dann suggerieren, ey, du schaffst das alles, wenn du es nur willst? Also kann das nicht auch frustrierend sein, wenn das Kind es dann halt wirklich nicht hinkriegt? Und ist es dann nicht auch irgendwie besser zu sagen, das ist bei dir einfach nicht drin und das ist auch okay so?
Ja, absolut. Aber es kommt ja darauf an, in welche Situationen man das sagt. Also wenn ich jetzt meinem Kind sage, hör mal, keine Ahnung, Fritzchen springt 5 Meter hoch und mein Kind springt halt nur 2 Meter hoch, dann ist es natürlich nicht schlimm und dann kann man das genauso machen, wie du das sagst. Ey, das ist nicht schlimm, du hast andere Stärken und so weiter und so weiter. Aber in anderen Dingen finde ich, sollte man differenzierter darauf eingehen. Wenn ich zum Beispiel einen Autisten habe, der total darunter leidet, dass andere mehr Kontakte haben, dann würde ich sagen, wahrscheinlich wird dir das immer schwerfallen, aber du kannst üben, dass dir das irgendwann besser gelingt als jetzt.
Mhm.
Ist was anderes als, Schatz, tut mir leid, du wirst es einfach nie können.
Okay, ja, verstehe.
Also diese Klassifizierung finde ich einfach schwierig. Wenn wir unseren Kindern nicht die Möglichkeit geben, weißt du, ob er das irgendwann kann oder nicht?
Hm.
Weiß ich nicht. Na, und wenn ich dann zu meinem Kind sage, ja, du brauchst keinen Reitunterricht, du wirst eh nie Weltmeisterin werden. Ja, hä?
Hm. Ah, okay, verstehe. Ja.
Ich finde, irgendwann wird dann halt klar, wo die Grenzen sind und die muss man dann selber erahnen. Aber wir als Eltern müssen doch eher in einem gesunden Maße supportend sein. Dann gibt es einmal noch den Punkt von emotionaler Belastung und Stigmatisierung. Viele Kinder empfinden eine psychische Diagnose als Stigma, besonders im schulischen Umfeld. Da ist es natürlich auch so, dass ich dafür bin, Psychoedukation, auch in der Klasse, ne, dass die anderen auch verstehen, warum ist die Person so oder so. Ich bin aber nicht so ein Freund davon, das zu, ja, je nach Alter, vielleicht sagen wir je nach Alter, das zu worden. Also wenn ich in eine Klasse gehen würde und sagen würde, hey, hier ist Özlem und die hat Autismus, dann finde ich das schwierig für die Kinder und das finde ich auch doof, das zu labeln. Ich fände es besser zu sagen, ja, die hat ein bisschen Chaos im Kopf, kennt ihr das selber, habt ihr auch Chaos im Kopf, jeder hat sein eigenes Chaos, wir müssen lernen, mit dem Chaos des anderen umzugehen, bla bla bla. Das finde ich smarter. Das ist dann halt nicht so ein Stempel und wenn ich dann mit den Kindern spreche, ja, wieso haben die dich denn nicht gefragt für die Gruppenarbeit? Ja, die haben gedacht, ich kann das eh nicht, weil ich bin ja Autistin.
Ah, ja, okay.
Was ja totaler Quatsch ist.
Kinder sind aber auch echt so gemein, ne?
Ja, ist das jetzt gemein oder gehen die von einer Sache aus, die man ihnen halt suggeriert hat?
Logisch, ja, klar, aber...
Ich meine, Kinder sind gemein. Kleine Arschlöcher, was sie sind, vor allen Dingen im Schulkontext. Und Jugendliche werden noch schlimmer. Das haben wir alle durch, keine Frage. Aber das ist eben genau diese Feinfühligkeit. Alle meinen es dann nur gut. Ich weiß das, ich verstehe das. Aber dieses Worden, finde ich, macht es halt oft nur schlimmer. Da sollten wir halt großflächiger denken.
Hm.
Ja, also häufige Folgen sind dann Scham, Rückzug, sozialer Ausschluss. Und bei unklarer und widersprüchlicher Kommunikation über die Diagnose kann es sogar zu Verwirrung, Unsicherheiten und Ängsten bei den Betroffenen kommen. Die familiären Auswirkungen sind zum Beispiel dann Verunsicherung der Eltern. Also wenn eine Diagnose gestellt wird, die nicht zu der elterlichen Wahrnehmung passt, erleben viele Eltern einen inneren Konflikt. Ne? Vertrauen wir dieser Institution oder dieser Fachperson oder bleiben wir bei der Institution und gehen zu einer anderen Fachperson? Was ist mit unserer Intuition? Und das finde ich ist nochmal ein Punkt, der auch als Fachperson finde ich sehr schwierig ist, weil manche Eltern haben ein wahnsinnig gutes Bauchgefühl zu ihren Kindern und das bestärke ich dann total und dann sage ich auch, ja, sie haben recht, für mich ist das auch verwirrend und ne, ich finde auch, da sind irgendwelche Unklarheiten und manche wollen das aber einfach aus anderen Gründen nicht, diese Diagnose. Also da kämpfe ich eher dafür, dass die anerkennen, dass ihr Kind eine Diagnose hat. Dann sagen die, nein, das stimmt nicht, wir lassen das nochmal neu, mein Kind hat keinen Autismus, niemals, weil die das so als wahnsinnig persönlichen Angriff empfinden oder als Erziehungsversagen. Also auch das ist ein sehr schwieriger Punkt, finde ich, wo man echt gut gucken muss. Das kann in beide Richtungen gehen.
Es gibt ja auch super viele Fälle, auch bei körperlichen Diagnosen, ne, wo Eltern auch echt kämpfen, weil sie sagen, ich kenne mein Kind. Ich weiß, wenn er sagt, er hat da und da Schmerzen, ne, dann ist das, dann bildet er sich das nicht ein. Da gibt es ja super viele Fälle, wo sie jahrelang gekämpft haben und dann irgendwann kommt dann raus, ah ja, stimmt, der hat tatsächlich XYZ. Weil die Eltern einfach so eine gute Intuition haben und sagen, ich kenne mein Kind, ich weiß, der denkt sich sowas nicht aus, ich weiß, dass das so und so und so ist. Also da gibt es ja so krasse Fälle. Und du sagst ja auch häufig, dass man auf die Eltern auch ein Stück weit ja auch hören sollte. Ne? Also das kriegt man ja auch im Miteinander mit. Ne, wenn die Eltern wirklich fit sind und da man jetzt nicht das Gefühl hat, die können das aus persönlichen Gründen nicht oder irgendwie nicht anerkennen, dass das auch eine ganz wichtige Quelle ist.
Auf jeden Fall. Und ich sage ja immer zu den Eltern, sie sind der absolute Profi für ihr Kind. Niemand kennt das Kind besser als die Eltern. Manchmal passt es nicht und manchmal passt es schon, aber Das ist eigentlich so. Und dann ist die Frage, warum wollen die nicht in diese Wahrnehmung gehen? Und ich überprüfe mich dann auch selber häufig, wo ich denke, boah krass, ich habe eine ganz andere Wahrnehmung dazu. Woran könnte das liegen, dass die sich da so sperren? Ist meine Sicht falsch? Dann rede ich nochmal mit den LehrerInnen. Dann rede ich nochmal mit den Eltern. Also ich nehme das schon sehr, sehr ernst. Immer. Wenn Eltern eine ganz andere Wahrnehmung haben. Und irgendwann komme ich dann vielleicht zu dem Punkt, okay, das ist ein Problem von den Eltern, ich muss da mit denen dran arbeiten, weil das Kind kann nur die gute Förderung bekommen, wenn die Eltern einsehen, dass diese Förderung auch wirklich hilfreich ist. Die Störung der Intuition führt auch häufig dazu, dass Eltern einen Verlust der elterlichen Selbstwirksamkeit spüren. Also sie sagen dann, ich weiß gar nicht mehr, was richtig ist. Die werden dann so zutiefst verunsichert, auch im Verhalten mit ihren Kindern.
Ja.
Und das tut mir dann immer so leid, weil die wollen ja alles richtig machen und wollen, dass es dem Kind gut geht und wollen ja schon ihr Verhalten anpassen. Das ist ja schon mal ein toller Schritt, dass sie sagen, wir müssen auch was tun, aber ich weiß gar nicht wie. Und da kommen halt so Personen wie ich ins Spiel, FamilienhelferInnen, die dann in das System gehen und da vielleicht auch Unterstützung und Coaching geben können. Ich habe jetzt einen neuen Fall mit einer Familie, die haben auch ganz frisch eine Diagnose bekommen und das sind auch ganz fitte Eltern, auch gut situierte Eltern und die sagen, wir sind maximal verunsichert, welche Verhaltensweisen und welche Erziehungsmaßnahmen mit dieser Diagnose jetzt überhaupt noch sinnvoll sind. Wir brauchen jemanden, der für uns übersetzt, weil irgendwie haben wir das Gefühl und dann kommt halt auch diese Schuld. Wir haben jahrelang alles falsch gemacht, haben es nur verschlimmert und das tut mir unendlich leid, weil die haben alles dafür getan, dass dieses Kind jetzt eine Diagnose bekommt und die lieben ihre Kinder und das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern jetzt verändert sich auf einmal alles. Wir wollen aber trotzdem natürlich für unser Kind immer noch das Beste und sich dann einzugestehen, dass man Hilfe braucht, ist einfach total groß. Das kann ja auch keiner. Also mein Gott. Ich sage dann zu den Eltern auch immer, dass, was sie von sich erwarten, ist unmöglich. Ich habe das jahrelang gelernt.
Ja, total.
Und wahrscheinlich werden meine Kinder trotzdem irgendwann Therapie nehmen. Also Eltern verkacken es halt. Ja. Dann kommt ein Punkt, den haben wir auch schon häufig benannt. Ne? Das ist die Verantwortungsübernahme, die nicht erfolgen will. Eine Diagnose kann als Entlastung wirken. Das Kind ist krank, ich kann nichts dafür. Und dann geht man eher als Elternteil in so eine passive Rolle anstatt in eine aktive Rolle.
Ja.
Und der Punkt ist einfach, statt in der Beziehung oder im Alltag zu arbeiten, warten die Eltern dann auf die richtige Therapie oder die passende Medikation. Und das erlebe ich leider so häufig. Das macht mich wahnsinnig.
Ja, das ist aber, hängt aber vielleicht auch damit zusammen, weil man Angst hat, was Falsches zu machen, oder?
Ja, aber wenn ich denen doch sage, versuchen sie es doch so und so.
Ja.
Wenn sie die ganze Zeit durch den Alltag hetzen, dem Kind keine Möglichkeit zur Pause geben, ne? Das Kind immer noch weiter symptomatisiert und symptomatisiert und alle immer nur sagen, ja, der braucht halt nur Medikamente. Und dann halt noch der letzte Punkt ist diese familiäre Fixierung auf die Diagnose. Also in vielen Familien wird das gesamte System auf die vermeintliche Störung dann ausgerichtet, ne? Also Therapietermine, Schulgespräche, Umgangsregelung, alles wird unter dem Fokus dieser Diagnose betrachtet, was erstmal gut ist, was ja richtig gut ist, was ich ja häufig auch möchte. Aber nicht selten bleibt die eigentliche Ursache dann wie ein ungelöstes Bindungstrauma oder so oder ein elterlicher Konflikt, der eigentlich die ganze Zeit schwelt, halt unentdeckt. Also wie gesagt, das sind immer Sachen, das muss man abwägen, da muss man mit Fachkräften sprechen. Das ist eigentlich eine gute Sache, wenn das die richtige Diagnose ist. Ich finde es halt wichtig, auch im Alltag immer wieder abzugleichen, passt das alles miteinander? Ist das kongruent, mein Gefühl zu den Symptomen und.
Also bisher haben wir jetzt über die Auswirkungen auf das Kind selbst und die familiären Auswirkungen gesprochen. Gibt es denn auch Auswirkungen außerhalb des Familiensystems, also in Schule oder Kita oder in der Peer Group oder so? Also wie äußert sich das dann da oder was kann dann da passieren?
Ja, sichi. Leider ganz viele. Also und das auch nur mit bestem Wissen und Gewissen an alle PädagogInnen in Schule, Kita und Co. Ist es aber so, dass eine Etikettierung oder eine Erwartungshaltung unterbewusst häufig entsteht. Also die Diagnosen beeinflussen das pädagogische Verhalten dann massiv. Lehrkräfte lesen ein Kind mit ADHS-Diagnose anders als ein unklares Kind zum Beispiel. Sie erwarten bestimmte Verhaltensweisen und werten Reaktionen gegebenenfalls strenger oder nachsichtiger, unabhängig von dem realen Verhalten. Und das ist ja auch alles im besten Wissen und Gewissen. Es ist wahnsinnig schwierig und wahnsinnig komplex, wie man sich da verhalten soll. Wenn man ein Kind hat, was eine ADHS-Diagnose hat, dann möchte man das natürlich auch fördern. Das ist ja auch ganz klar. Und das sollte man auch tun. Aber ich finde, man sollte im Hinterkopf immer noch diese Abgleichung laufen lassen. Kinder mit Störungsetikett werden halt häufig entweder pathologisiert oder durchgeschleust, statt individuell betrachtet zu werden. Und auch das ist ein Fehler des Systems. Wir haben keine Zeit. Ich will nicht, dass irgendwie aufkommt, dass ich kein Verständnis dafür hätte. Das habe ich 100% mit allen Schulen und allen Kitas. Weil die ja alles im besten Wissen und Gewissen machen. Nur finde ich es dann schwierig, wenn man dann versucht, einen differenzierten Blick nachzufragen, dass sie dann starr bleiben. Wenn ich dann mit denen spreche und die sagen, nö, ist so, war so, wird immer so sein, dann finde ich das schwierig. Kinder mit Fehldiagnosen landen mitunter in Förder- oder Sonderschulen, obwohl sie dort überhaupt nicht hingehören. Habe ich leider auch schon häufig erlebt. Aber das ist, ja, da sind wir wieder beim Fehler des Systems. Ich hatte zum Beispiel mal ein Kind, was eigentlich hochbegabt war, aber super unruhig war und das hatte eine Fehldiagnose mit ADHS und wurde als nicht tragbar eingestuft in der Regelschule. Ja, das war echt übel. Also, weil es Ewigkeiten gedauert hat, um diese Diagnose richtig zu haben und da war eigentlich die Schullaufbahn schon verkackt. Der hat das dann auf dem dritten Bildungsweg, weil er wusste, dass er einfach anders lernen muss, dann doch noch irgendwie hingekriegt, aber das hat ganz viele Narben in seiner Seele irgendwie hinterlassen. Weil er auch bis jetzt immer noch das Gefühl hat, nicht gut genug zu sein. Ich habe ab und zu noch Kontakt mit der Mutter, der macht jetzt seinen Weg, aber dieses Gefühl von, ich muss es beweisen, ich bin nicht gut genug, ich muss beweisen, das hat er bis heute. Und das ist aufgrund dieser Fehldiagnose. Hätte dieser Junge von Anfang an die richtige Diagnose bekommen, hätte der nicht auf der falschen Schule landen müssen.
Also wenn eine Fehldiagnose gestellt wird, dann wird ja, wie der Name es schon sagt, auch tatsächlich eine Diagnose gestellt. Also wir reden ja jetzt tatsächlich über Fälle, nicht wo Leute sich das einbilden oder wo Leute wegen einem TikTok-Trend sagen, oh ja, ich hab's, sondern wo tatsächlich jemand gesagt hat, eine Fachperson, ja, Klein Fritzchen hat Autismus, ja, Klein Fritzchen hat ADHS, ja, Klein Fritzchen hat XYZ. Und dann wird ja ein ganzer Mechanismus angestoßen. Ne? Also dann kommt eine Therapie, dann kommen irgendwelche anderen Maßnahmen und so weiter. Was hat das für Auswirkungen, wenn Klein Fritzchen wegen ADHS behandelt wird, obwohl er eigentlich eine Bindungsstörung hat?
Ja, es gibt fehlgeleitete Interventionen. So sieht es aus. Also es ist so, dass ein Kind mit motorischer Unruhe, wenn es dann medikamentös behandelt wird, obwohl die Ursache eine familiäre Überforderung oder sensorische Reizoffenheit ist, dann kann das Medikament ja kaum oder gar nicht helfen oder macht es im schlimmsten Fall noch schlimmer. Und dann haben die Eltern natürlich wenig Vertrauen in die Psychotherapie, in irgendwelche anderen Maßnahmen, weil die dann sagen, ja, wir haben das jetzt probiert und es hilft eh nichts. Dann gibt es natürlich auch noch eine Chronifizierung durch falsche Schwerpunkte, also dass es dann noch schlimmer wird. Wird eine Diagnose über Jahre hinweg nicht hinterfragt oder korrigiert, dann kann sie sich als Identitätskern manifestieren. Das haben wir eben schon mal kurz angerissen. Ne? Also das heißt, man fühlt dann quasi, was dann einem immer gesagt wird. Und das kann dazu führen, dass Therapiefrustration, Beziehungsabbrüche zu Helfenden oder Resignation bei Eltern und Fachpersonen, ja, da kann man halt nichts mehr machen. Das erlebe ich häufig bei Jugendlichen tatsächlich, die schon so viel durch haben. Ja, dann ist es so. Ja, dann kann man nichts mehr
machen. Aber das ist doch auch das Allerschlimmste, oder? Also das, ich kenne das jetzt in meinem Umfeld nicht so sehr bei psychischen Belastungen. Das ist ja aber auch schon frustrierend, wenn es nur um körperliche Dinge geht. Ne? Wenn jemand etwas hat und es wird einfach nichts gefunden. Jemand hat total die Beschwerden und rennt von A zu B zu C und hat schon alle Tests durch, alle Doktorgespräche, alle Ärzte, was weiß ich was. Und am Ende gibt es irgendwie keine Lösung dafür oder halt eben, ne, es wird gesagt, ja, du hast hier eindeutig XYZ, aber all das, was gemacht wird, hilft halt nicht. Und du denkst dir so, hey, das kann doch nicht wahr sein. Also das ist das Allerschlimmste, echt.
Auf jeden Fall, absolut. Und dann kommt halt so eine Resignation, ne? Aber wenn man halt immer im Bauch guckt, weil der Bauchschmerz da ist, aber eigentlich hätte man, weiß ich nicht, im Rücken gucken müssen, dann kann man es halt auch nicht finden. Ja, man versäumt halt auch diese Förderung, die auf jeden Fall super wichtig wäre. Und statt auf Stärken, Interessen und Entwicklungsmöglichkeiten sich zu fokussieren, wird das Kind halt eher behandelt, ne? Und die Kernaussage ist eigentlich unter dieser ganzen Geschichte, eine Fehldiagnose ist nicht nur ein Etikett, sondern ein Steuerungsimpuls. Und was ich allen damit sagen will, die das hören, Fachkräfte wie Eltern, wie Betroffene, egal wem, das ist lediglich ein Steuerimpuls für das gesamte System um das Kind herum. Also sie beeinflusst, was gefördert, was gesehen und was unterdrückt wird. Und diese Diagnose entscheidet über diese Beziehung oder Funktion, über das Potenzial oder über eine Prognose und nicht über das Sein, die eigentliche Realität des Kindes. Das war vielleicht ein bisschen zu groß, oder? Also bitte überprüft das immer wieder. Das ist echt schwierig. Und auch dieses Defizitäre zu gucken, ich versuche immer zu schauen, okay, ressourcenorientiert Entwicklungsmöglichkeiten zu fokussieren. Wie kann ich denn das Kind aufbauen? Wie kann ich denn, auch wenn es nicht so gut mit Menschen umgehen kann, helfen, dass es vielleicht mit ein, zwei Menschen, kleinere Gruppen, wie kann man es denn trotzdem noch fördern?
Nehmen wir mal an, ich bin jetzt eine Mutter und mein Kind hat eine Diagnose bekommen und ich denke mir, nee, also das fühlt sich ganz falsch an. Ich habe das Gefühl, das passt überhaupt nicht. Und man kriegt Zweifel an dieser Diagnose. Und man denkt sich dann, ja, naja, wer bin ich denn schon? Ja, wenn er jetzt hier Professor Doktor Schlag mich tot gesagt hat, mit 25-jähriger Erfahrung, ja, das Kind hat das, dann denkt man natürlich ja auch, naja, aber vielleicht dann was, also was soll ich denn da, also wie geht man damit um dann?
Ja, das ist ein ganz großer Punkt. Ich finde, erstmal ist es wichtig, diese Unsicherheit anzuerkennen. Also ich erkenne an, dass ich irgendwie nicht so klar damit komme, dass mein Kind diese Diagnose hat. Finde ich super wichtig, weil damit gibt es einen Raum für Erklärung und Überprüfung.
Mhm.
Also es ist ja gar nicht so selten, dass eine psychische Diagnose gerade bei Kindern nicht stimmig erscheint. So. Und wenn die Eltern dann spüren, ja, da passt irgendwie nicht zu meinem Kind und die Fachkräfte auch im Alltag erleben, das Verhalten deckt sich irgendwie nicht mit der Diagnose, und auch Therapeutinnen in irgendeinem Kontext dann denken, irgendwie greifen die bisherigen Interventionen nicht, dann kommt es erstmal zum großen Konflikt, weil wie du schon sagst, die Götter in Weiß haben das so gesagt. Aber genau das finde ich wichtig dann zu worden. Und dann kommt leider wieder Theorie und Praxis. Also Diagnosen sind keine absolute Wahrheit, sondern aus meiner Sicht immer eine momentbezogene Hypothese, die man überprüfen und verändern und korrigieren sollte im Notfall. So, jetzt komme ich aber zu einer Praxis und sage, hallo, hier, ich hätte gerne nach 3 Jahren noch mal eine Überprüfung. Und die sitzt vor mir und sagt, hä, der hat doch eine ADHS-Diagnose. Das ist eine sogenannte gesicherte Diagnose. Das ist keine Verdachtsdiagnose. Ja, der wird die ja nicht weghaben. Dann sage ich, ja, aber das hat sich jetzt fast verändert, die Symptomatiken sind anders. Ja gut, aber was wollen Sie denn jetzt von mir? Also da machen wir doch jetzt nichts. Das ist ja eine gesicherte Diagnose, da machen wir doch jetzt nichts mit. Dann kriegt er maximal dann noch ein paar andere Diagnosen dazu. Das Jugendamt hat einen Bereich, das ist die Eingliederungshilfe. Da bekommt man nur Hilfe, wenn man eine Diagnose hat. Und die möchten auch, dass alle 2 Jahre eine Überprüfung dieser Diagnose erfolgt. Was ja theoretisch, finde ich richtig gut. So sollte es eigentlich auch sein, um immer wieder den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeiten zu geben, sich weiterzuentwickeln. Das ist aber, entspricht überhaupt nicht der Realität in den Praxen. Die gucken sich das an und denken, hä, was soll das? Wieso? Warum?
Mm.
Und seltenst, bei wenigen Praxen ist das dann so, dass wirklich eine komplette Neuüberprüfung dann kommt.
Und ist es denn also in deiner Erfahrung, ist es ja wahrscheinlich auch schwierig, eine Diagnose komplett wieder zurückzunehmen? Also du hast ja gerade eben gesagt, ja, dann kommt vielleicht noch was dazu, aber bis dann wirklich gesagt wird, okay, wir streichen das jetzt aus der Akte, das muss ja, da muss ja wahrscheinlich sonst was passieren.
Ja, es kommt halt tatsächlich aus meiner Erfahrung auf die Praxen und deren Standing an. Also es gibt zum Beispiel auch ein paar Kliniken, die stationär aufnehmen und da Diagnostik machen. Bei manchen Kliniken weiß ich schon, dass die da Diagnosen, die vorher quasi gestellt worden sind, streichen. Und sagen, nee, das ist jetzt 3 Jahre her, das ist totaler Quatsch. Hat er nicht. Aber das ist selten tatsächlich, aus meiner Erfahrung leider selten. Häufig ist es eher so dieses, ja gut, aber der hat doch jetzt die Diagnose. Und dann wird es häufig so dargestellt, sie wollen es einfach nur nicht akzeptieren.
Ja, das ist wirklich so eine Scheiße, weil es gibt ja auch Eltern, die es nicht akzeptieren wollen. Oder vielleicht auch Fachkräfte oder weiß ich nicht was. Nur die Fälle gibt es ja auch. Also
auf jeden Fall.
Das ist echt so eine Scheiße.
Ja, deswegen geht es immer für mich um diese innerliche Überprüfung. Wenn ich immer wieder zu dem gleichen Ergebnis komme, ist doch super.
Gibt es denn trotzdem so ein paar Faktoren, wo du sagen könntest, da könnte man sich dran langhangeln? Also so ein paar, wie so eine kleine Checklist oder sowas. Wenn das passiert oder das vorkommt, was gibt es da für Warnzeichen für eine Fehldiagnose?
Oh ja. Haltet euch fest, es gibt einige. Das ist nämlich auch meine innere Checklist tatsächlich, die ich jetzt mit euch teilen werde. Also, wenn ich schon höre, dass die Diagnose sehr schnell gestellt worden ist, also nach einem kurzen Fragebogen oder nach einem Einzelgespräch, ohne systematische Entwicklungsanamnese oder Beobachtung in verschiedenen Kontexten oder Rücksprache mit verschiedenen TherapeutInnen oder Schule und vor allen Dingen kein Einbezug der Bindungsperson, oder des sozialen Umfelds oder der Biografie, das ist ja auch immer wichtig, die richtigen Fragen zu stellen. Dann sind bei mir schon eher so Red Flag. Denke ich immer schon, ja klar. Okay. Ich hatte mal ein Kind, die war in der Klinik stationär, die hat sexuelle Gewalt, emotionale Vernachlässigung. Die hat alles erlebt, ja. Und ich war überzeugt davon, die kommt mit einer gesicherten bindungsproblematischen Diagnose daraus. Und dann konnten wir dann, dass wir dann irgendwie von mir aus auch, keine Ahnung, mit irgendetwas, was handfest ist, wo die Familie mitarbeiten konnte. Und die kam da raus und dann habe ich gesagt, und was ist die Diagnose? Die haben nicht einmal mit mir gesprochen oder sonst irgendetwas. ADHS. Da habe ich fast in die Tischkante gebissen. Ich habe gesagt, wie können die das denn alles außer Acht lassen? Die wollen mich doch komplett verkackeiern. Da bin ich ratlos. Da gucke ich irgendwo in den Himmel und gucke die Kameras, die mich irgendwann ertappen und sagen, haha, verstehen Sie Spaß? Ja, gut. Aber sowas gibt's leider. Wenn das Verhalten stark kontextabhängig ist, also Auffälligkeiten nur in bestimmten Situationen, wie zum Beispiel nur in der Schule oder nur zu Hause oder gar nicht zu Hause stattfinden, dann denke ich immer schon, schwierig. Weil wenn man ADHS hat, hat man das zu Hause wie auch in der Schule.
Mhm.
Also die Symptomatiken verändern sich ja nicht, wenn man ein Problem mit der Verarbeitung, Reizverarbeitung und so hat. Es sei denn, steckt etwas anderes dahinter. Und wenn halt deutlich unterschiedliche Einschätzungen je nach Beobachtungsort sind. Also zum Beispiel hatte ich mal einen Jungen, der war in der OT, bei der Ergotherapie, in der Schule und zu Hause und alle haben den unterschiedlich wahrgenommen. Das war auch crazy.
Aber eben hast du ja bei deinem Fallbeispiel auch gesagt, bei diesem Jungen, wo du meintest, der hat vielleicht Autismus, da war es ja so, dass er sich auch unterschiedlich verhalten hat in der Schule wie zu Hause.
Absolut, ja. Aber dann kann es ja dann nicht diese Diagnose sein, die er dann vielleicht hatte, dieses ADHS. Also die Frage ist ja dann, wo verhält er sich unterschiedlich? Und in welchem Kontext? Mhm. Und wenn ich dann noch, weiß ich nicht, irgendjemand anderen frage, wie zum Beispiel die OT, und die sagt, ja, der hat wirklich echt Probleme mit Verhalten mit Gleichaltrigen. Und die Schule sagt das auch. Und die Mutter sagt, aber nee, der zeigt überhaupt gar keine Verhaltensauffälligkeiten. Und die Ergotherapie sagt auch, nee, wir haben hier überhaupt gar keine keine Auffälligkeiten. Der ist ganz normgerecht, das ist ein Mainstream-Junge, da muss ich ja gucken, okay, was haben denn die zwei, wo Auffälligkeiten gesagt werden und die zwei, die keine Auffälligkeiten beschreiben, denn gemeinsam. Und dann kann es halt zum Beispiel keine ADHS-Diagnose sein, wenn wir bei dieser Diagnose bleiben. Mhm.
Deine Lieblingsdiagnose.
Ja, das stimmt wohl. Also, oder wahrscheinlich nicht. Oder wo sind dann die, also ich bin ja dann wieder mit my snipper nosy im Einsatz, Detektivarbeit zu betreiben. Eine Red Flag ist für mich auch, wenn die Diagnose nur einen Teil des Verhaltens erklärt. Also ein Kind zeigt soziale Ängste, aber auch massive emotionale Ausbrüche, Albträume Und das ist dann eher ein Hinweis für Traumatisierung und nicht nur für soziale Phobie.
Mhm.
Weil das dann einfach nicht passt. Also ein Teil passt, aber irgendwie das gesamte Bild nicht. Dann werde ich auch immer ein bisschen stutzig. Oder wenn die Diagnose keine Entwicklung bringt, finde ich auch immer schwierig. Also es erfolgt keine Verbesserung trotz Behandlung. Das Kind fühlt sich durch das Label nicht gesehen, sondern eher eingeengt. Und die Familie oder die Schule entwickeln einen defizitären Blick.
Mhm.
Also nur auf das Schlechte gesehen. Und egal, was das Kind macht, es wird alles unter dieser Haube gesehen. Wenn das Kind aber etwas macht, was der Diagnose überhaupt nicht entspricht, wird das ignoriert. Es gibt ein starkes Gefühl bei den Bezugspersonen. Häufig ist das so. Also intuitive Zweifel von Eltern in SBFHs oder LehrerInnen sollten nicht als Verweigerung abgetan werden von, das würde ich mir jetzt wünschen, ne, von den Menschen, die die Diagnostik durchführen, sondern als Hinweis auf eventuell blinde Flecken in der Diagnostik. So. Also wenn, ja, ich finde, das sollte immer ernst genommen werden. Und dann kann ich überprüfen, warum sind die denn nicht meiner Meinung? Und dann kann ich überlegen, bin ich vielleicht falsch? Wer ist denn falsch? Was müssten wir denn vielleicht nochmal sehen? Das ist so meine innere Checkliste. Meine Red Flags.
Und was man dann tun kann, ist wahrscheinlich sich eine Zweitmeinung einholen. Also sich nicht darauf zu verlassen, was der eine Psychiater, die eine Psychiaterin gesagt hat. Und sich wahrscheinlich informieren, oder? Informieren, sich mit anderen austauschen. So.
Ja, genau. Absolut. Mehr kann ich dazu nicht sagen, ja.
Das bedeutet also, man sollte eher daran arbeiten, dass man Diagnosen entstigmatisiert, also nicht als so enges Korsett versteht, wo es nur die eine Leitlinie gibt und sonst gar nichts, sondern dass man da ein bisschen offener denkt, oder?
Absolut, ja, fehlerfreundlich sein. Also auch Fachpersonen dürfen Diagnosen überprüfen oder revidieren und auch diesen Blick zu haben, dass auch die Götter in Weiß Fehler machen dürfen, dass das auch in Ordnung ist, dass man als Gott in Weiß vielleicht auch mal sagt, ja okay, vielleicht hat mein Kollege irgendwie vorher etwas nicht gesehen und hat einen Fehler gemacht und diese Diagnosen einfach nicht als Gott gegeben und nicht revidierbar sehen. Das würde ich mir sehr, sehr, sehr wünschen. Das würde uns wirklich einiges erleichtern. Und mehr auf die SozialarbeiterInnen hören, bitte. Oder uns zumindest mit einbeziehen. Und natürlich auch die Haltung der Eltern. So ein bisschen, als da spreche ich jetzt die Fachpersonen unter euch an, so ein bisschen mitnehmen. Also die Diagnosen sollten nicht als persönliche Niederlage gesehen werden. Ne? Statt Angst vor Stigmatisierung sollte Fokus auf Verstehen, Entwicklung und passende Unterstützung irgendwie erfolgen. Also das ist ja unsere Aufgabe als Fachkräfte, da die Eltern auch zu unterstützen und dahin zu geleiten. Und was ich immer häufig mache, sind so Reflexionsfragen an Eltern, wenn die total verwirrt sind oder überfordert sind, wenn die eine Diagnose bekommen. Was macht die Diagnose mit ihnen als Mutter oder als Vater? Und was sehen sie jenseits dieser Diagnose an ihrem Kind? Und ich finde, das kann auch jedes Elternteil für sich selber immer wieder nachfragen. Was macht das mit uns? Wie gehen wir jetzt damit um als Familie? Was würde sich denn verändern? Ein ganz großer Wunsch ist halt eine Veränderung der Haltung im Helfersystem, also Kollegialität statt Konkurrenz. Ich erlebe Konkurrenz in vielen Situationen, wo sie häufig überhaupt nicht angebracht ist, meiner Meinung nach, weil es geht ja da um Kinderseelen und Leben.
Mhm.
Und wenn ich sage, hallo, ich sehe das und das so und so, könnte man vielleicht nochmal da eine Überprüfung machen, dann finde ich es sehr schwierig, wenn eine Ärztin oder ein Arzt mir nochmal ganz klar macht, wo meine Stellung ist als kleine Sozialarbeiterin und dass ich das nicht anzufechten habe.
Mhm.
Das sind bei weitem nicht alle. Also ich habe ja auch ein paar, mit denen ich wirklich sehr gut und eng zusammenarbeite, aber das sind häufig ja, irgendwie gefühlt die Ausnahme. Also letztendlich ist das Fazit, eine Fehldiagnose ist kein persönliches Versagen, sondern ein Anlass, tiefer hinzuschauen. LehrerInnen, Eltern, Fachkräfte dürfen Zweifel haben und diese äußern. Bitte bei mir auch immer. Ich sage auch immer, wenn sie eine andere Meinung haben, sagen sie mir das. Dann muss ich nochmal bei mir selber in die Überprüfung gehen. Unterm Strich finde ich bei diesem ganzen Gelaber, erste Folge, zweite Folge, die wichtigste Frage bleibt doch, Hilft diese Diagnose meinem Kind weiter oder hindert sie es an Entwicklung? So. Und das ist das, was wir uns immer wieder fragen sollten. Das ist auch ehrlich gesagt mit die schwierigste Frage überhaupt. Aber ja, weißt du, wenn Leute dann sagen, warum ist dein Job denn so anstrengend? Du sitzt doch da, trinkst nur Kaffee und hörst dir das Gelaber an. Das ist mit das Anstrengendste. Immer wieder zu schauen, ist das wirklich das Beste für das Kind?
Das ist doch ein sehr gutes Schlusswort. Also Leute, ich hoffe, dass ihr viel aus dieser Folge mitnehmen konntet und dass ihr jetzt vielleicht einen besseren Einblick in das ganze Fehldiagnosen-Desaster bekommen habt. Und wenn ihr selbst betroffen seid, dann hoffen wir natürlich, wir konnten euch ein Stück weit weiterhelfen. Wenn ihr Zweifel habt oder euch unsicher seid, dann holt euch eine Zweitmeinung. Geht in Beratungsgruppen. Es gibt ja auch auf Facebook oder sowas so Betroffenengruppen. Tauscht euch aus. Behaltet immer das Wohl eures Kindes im Blick, weil ihr seid am Ende diejenigen, die euer Kind am besten kennen, die am nächsten dran sind. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr das gemeinsam durchsteht und dann vielleicht ein bisschen Sicherheit bekommt. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, aber hier ein kleines Announcement. Wir werden dieses Jahr keine Sommerpause machen, sondern wir machen ein kleines Sommer-Special. Dazu dann aber nächste Woche mehr. Aber ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, dass die nächsten Folgen etwas Besonderes werden und keine typischen Folgen. Nur, dass ihr es schon mal gehört habt. Wir hoffen natürlich, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Und bis dahin sagen wir Tschüssi.
Juicy.